Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
Moin und herzlich willkommen zurück zum HSV Insight Fanclub-Podcast. Wir haben eine kleine Pause gemacht während des Trainingslagers und sind jetzt nach dem Trainingslager voller Tatendrang auf die zweite Liga, auf die neue zweite Liga-Saison. Eine Sache hat sich nicht verändert, nein, eigentlich zwei Sachen. Wir spielen weiter in zweite Liga, das ist nicht so schlimm. Und mir gegenüber sitzt wie immer Max Kentrat. Moin Max.
Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ich freue mich, dass du heil aus dem Trainingslager wiedergekommen bist. Wobei, ich habe ja schon im Vorgespräch gehört, so ganz heil ist es nicht gewesen. Ja, weil der Nils hat sich nämlich den Rücken verbrannt.
Ja, nur ganz leicht den Sonnenbrand. Ganz, ganz leicht. Ich mache mal eben mein Mikrofon einen Ticken lauter hier. So. Zack. Ja, ein bisschen den Rücken verbrannt. Aber das passiert, wenn man am Badesee liegt und obwohl wir im Schatten gelegen haben.
Ja, wie war das mit den Temperaturen? Ich kann mich dran erinnern, als du letztes Jahr aus dem Trainingslager wieder rausgekommen bist, hast du gesagt, boah, das war irgendwie die ganze Zeit in der Sonne knallerheiß, 30 Grad plus, mit dem Hund irgendwie über den Sand auf dem Parkplatz laufen war kaum möglich, ohne dass er sich die Pfötchen verbrennt.
Also das wäre nicht möglich gewesen. Fiete war ja letztes Jahr nicht mit und dieses Jahr auch nicht. Es war dieses Jahr nicht so heiß wie in der Steiermark letztes Jahr. In der Steiermark hatten wir irgendwie 37 Grad, wirklich eine ganze Woche, jeden Tag und irgendwie nicht einmal Regen. Jetzt hat es am Mittwochabend, letzte Woche hat es dann mal geregnet. Donnerstag hatten wir den ganzen Tag eigentlich, zwar immer nur ein bisschen Regen, aber trotzdem feucht und dann wieder trocken. Also als wir zurückgefahren sind am Samstag, hatten wir teilweise auf der Autobahn, da hatten wir 37,5 Grad bei Tempo 180 und selbst wenn du das Schiebedach aufgemacht hast und die Hand oben rausgehalten hast, hattest du nur heiße Luft. Also es war schon echt warm auf der Rückfahrt. Ja. Übrigens hier, der Badesee. Wir waren am Schwarzsee zwischen Kirchberg und Kitzbühel und es ist ein Natursee, der hat einfach 24 Grad. 24 Grad, ein Natursee. Also das ist schon ziemlich warm, würde ich behaupten.
Ja, das klingt ein bisschen mehr nach Mittelmeer statt irgendwie nach Badesee in Österreich.
Mittelmeer von Tirol quasi, ja.
Aber krass, dann generell erzähl doch mal. Ich habe es ja leider aus verschiedensten Terminen nicht ins Trainingslager geschafft. Aber mir brennt es natürlich genauso unter den Nägeln wie vielen anderen auch. Deswegen, was sind so deine Insights? Wie hast du das Trainingslager für dich wahrgenommen? Gab es Überraschungen? Generell, was mir aufgefallen ist, Tim Walter hat die Jungs wirklich gescheucht. Also das scheint ein verhältnismäßig hartes Trainingslager, körperlich anspruchsvoll gewesen zu sein. Vor allen Dingen, weil ich auch so einzelne Stimmen von anderen Fans mitbekommen habe, die dann gemeint haben, so ja, beispielsweise unter Markus Gisdol war das alles mehr so ein bisschen Familienausflug.
Ja. Also wir haben ja mit dem Hotel da eine Führung gemacht und das Hotel ein bisschen unter die Lupe genommen. Und da sagte man uns was Ähnliches, was du jetzt gesagt hast, also Tim Walter zum Beispiel. Erstmal ist es so, das ist ja ein Fünf-Sterne-Hotel und alle Gäste können ihre Sachen beim Frühstück einfach stehen lassen. Oder beim Mittag oder was auch immer. Ne? Also Teller und so. Das wird natürlich alles dann vom Hotelpersonal abgeräumt. Ne? Da braucht der Gast gar nichts machen. Die Spieler wurden vom HSV aber, ich sage jetzt mal, gezwungen, ihre Sachen selbst abzuräumen, was ich sehr gut finde. Und natürlich gibt es einen Ernährungsplan für die Spieler, aber es wurde extrem aufs Essen geachtet vom HSV. Also im HSV war das Essen sehr, sehr wichtig. Vor allem Tim Walter war das Essen sehr, sehr wichtig, weil er gesagt hat, naja, wenn ich die jetzt hier schon eine ganze Woche so über den Platz prügel, dann sollen die sich abends zumindest auf das Essen freuen. So, also das war so ein bisschen so der Spirit. Klar, zwei Trainingseinheiten am Tag sind auch anstrengend, wenn du das jeden Tag machst. Wir hatten dann zwischendurch mal einen Tag, ich glaube, das war Dienstag, glaube ich, bin mir nicht sicher, wo um 13 Uhr trainiert wurde, also bei voller Mittagshitze, zwei Stunden mehr oder weniger auf dem Platz, ich glaube anderthalb, ein, drei Viertel waren es. Das ist dann schon ziemlich anstrengend. nachher mal kurz mit Jonas David unterhalten, der sagte, ah, ist schon echt anstrengend hier so und hat den Jungs trotzdem Spaß gemacht. Man hat ja dann auch ein bisschen andere Sachen gemacht, wie das Rafting, das Apnoe-Tauchen und solche Sachen, den Hüttenabend. Und ja, insgesamt gibt es eine Überraschung. Ich finde, die größte Überraschung ist eigentlich, dass sich Stefan Ambrosius wieder in den Fokus gespielt hat. Also damit habe ich tatsächlich nicht mehr gerechnet. Bei Elijah Kran konnte man ja in den Spielen, die er jetzt für uns gemacht hatte, schon sehen, was der Junge kann. Deswegen bin ich von dem nicht überrascht. Der hat trotzdem ein sehr, sehr starkes Trainingslager hingelegt. Nico Oliveira Kisilowski, auch sehr, sehr interessant gewesen im Trainingslager. Ein sehr interessanter Junge, wird uns sicherlich auch noch viel Spaß machen. Und ich bin auch von Ferrei beeindruckt, muss ich sagen. Weil es immer wieder Szenen gab, also er ist jetzt ja nicht so groß wie ein Dennis Hadžikadunić oder ein Robert Latzel oder so kräftig wie ein Mario Vučković oder so. Aber der hat eine Körperstärke, das ist trotzdem krass. Also Ransford Königsdörfer, die Szene erinnere ich, hatte da irgendwie den Ball und Ferrei kam wirklich, also der hat ihm so schnell den Ball weggenommen. Der ist mit dem gesamten Körper quasi auf ihn los, also komplett ohne Foul, ne? Komplett ohne Foul. Aber natürlich so dieses klassische, dieses, was auch eigentlich relativ einfach ist, den Körper zwischen Ball und Gegenspieler bringen, dann den Ball abnehmen und tschüss. Und diese Intensität und diese körperliche Stärke, die er da mit reingebracht hat, da war ich trotzdem schon noch, da war ich überrascht so ein bisschen, weil ist ja sonst auch eher so ein bisschen so einer wie Sonny Kittel, ne? Eher so der Dribbelnde als der extrem körperliche. Der wirkte auf jeden Fall schon, wie man heutzutage sagt, sehr stabil.
Ja, auf den freue ich mich auch am meisten. Also ich halte ganz viel vom Ferrei und muss wirklich sagen, also wir müssen dem Jungen natürlich auch Zeit geben, aber das ist einfach ein richtig feiner Fußballer und ich freue mich, den jetzt regelmäßig im HSV-Trikot kicken zu sehen.
Ja, definitiv. Aber generell muss ich sagen, es hat wieder Spaß gemacht, das Trainingslager. Ich kann das auch jedem eigentlich nur empfehlen, sich das mal ein, zwei Tage anzugucken oder mal in Hamburg zum Training zu fahren, weil du bekommst ganz, ganz andere Eindrücke. Also im Trainingslager ist es noch mal anders als beim Training in Hamburg. Du bekommst halt dann nicht nur irgendwie das Training an sich mit und die Übungen, die sie machen, sondern auch das Coaching, die ganzen Unterbrechungen und so. Das ist noch mal was ganz, ganz anderes. Und vielleicht, oder ja doch, ich denke eigentlich, wenn man das macht, dann ist das so. Alle die immer so meckern von wegen, ja, der hat so spät gewechselt, der hat zu früh gewechselt, warum bringt der denn nicht mal den? Oder ja, der Ambrosius, der muss spielen. So, es gibt immer seine Gründe dafür, warum irgendwer spielt und warum irgendwer nicht spielt. Und das bekommt man im Trainingslager einfach viel, viel intensiver und viel besser vermittelt, warum irgendwer spielt oder warum irgendwer nicht spielt, wenn man sich das anguckt. Und das Trainerteam, da meine ich wirklich alle, also von Tim Walter über Merlin Polzin bis über die Athletikleute und den Torwarttrainer Sven Hö oder das Torwarttrainerteam, die besprechen alles gemeinsam. Also das hat man auch dann im Teamhotel gesehen, wenn die irgendwo gemeinsam saßen und eine Besprechung gehabt haben oder so. Da entscheidet nicht einer irgendwas alleine. So. Und das finde ich, sollten viele Leute mal noch ein bisschen mehr verinnerlichen. Dann würden vielleicht viele auch verstehen, warum vielleicht einige Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden. Und im Nachhinein, das war das, was leider die Fans sehr gerne machen, im Nachhinein dann zu sagen, ja, das habe ich ja aber gesagt oder das war ja klar oder ne, das sind halt die Sachen, die natürlich sehr, sehr einfach sind. Das Trainerteam muss aber eine Entscheidung fällen vor dem Spiel und nicht nach dem Spiel. So. Und ja, generell hat man sich die Fehler, die man letztes Jahr gemacht hat, auch angeguckt. Auch viele Ecken, die geübt wurden und so. Das Schließen der offenen Räume, das Nachrücken, das Einrücken vor allem auch geübt. Und auch die Kommunikation auf dem Platz, auch daran wird gearbeitet, dass die Spieler einfach auch mehr Verantwortung selbst übernehmen. Ja.
Ja, dann einmal abschließend zu Stefan Ambrosius und auch überleitend dann ins nächste Thema. Weil Ambrosius profitiert ja davon, dass teilweise eine ganze Mannschaft verletzungsbedingt aufgrund muskulärer Probleme, beispielsweise Schonlau, Muheim und so weiter, gefehlt hat. Erstmal, wie hast du, also beziehungsweise wie nachhaltig schätzt du das mit Ambrosius beim HSV ein? Weil gerade in der Innenverteidigung haben wir jetzt ja langsam recht viele Leute für zwei Positionen. Meinst du eher beispielsweise, also ich denke mal, irgendwas wird da passieren, auch auf der Abgangsseite noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit 4 oder 5 Innenverteidigern in die Saison gehen. Vor allen Dingen, weil wir ja theoretisch auch noch einen Moritz Heyer haben, der in der Innenverteidigung spielen kann, etc. Also irgendjemand muss dann ja einfach gehen. Meinst du, das wird trotzdem Ambrosius sein oder vielleicht Jonas David oder geht da vielleicht potenziell auch jemand anderes noch aus einem anderen Mannschaftsteil?
Also bei Jonas David sehe ich das gar nicht, dass da was passiert, muss ich sagen. Bei Stefan vielleicht schon eher, aber im Grunde wurde ja Stefan Ambrosius immer vorgeworfen, dass seine Spieleröffnung nicht zum Walter-System passt. Ich glaube aber, dass das was ist, was man auch üben kann. Also, weil kicken können die ja alle. Das heißt, diese Grundvoraussetzungen haben sie alle. Und dann ist halt, also es ist so ein bisschen wie beim Autofahren. Also einen Führerschein haben wir alle. So, und die einen fahren besser Auto, die anderen fahren schlechter Auto. Aber die besser Auto fahren, die fahren in den meisten Fällen auch schon länger Auto, als die eher ein bisschen schlechter vielleicht Auto fahren. Und so ist es hier auch. Also der Junge, der kann Fußball spielen, der hat das Talent dazu und der muss vielleicht einfach noch ein bisschen mehr an diesen Sachen arbeiten, beziehungsweise das Team muss auch mit ihm dann an diesen Sachen arbeiten. Und da ist halt die Frage, ist es das, was der HSV jetzt machen will? So, also will man da auf Nummer sicher gehen und ihn behalten und mit ihm weiterarbeiten und dann gucken, was passiert? Oder sagt man sich, komm, wir sparen uns die Zeit und die Arbeit. Ich könnte durchaus beides verstehen, natürlich auch aus Stefans Sicht. Ja, und wie gesagt, bei Jonas David habe ich jetzt gar nichts abgangmäßig irgendwie wahrgenommen, auch bei Ramsey nicht. Der stand ja kurzzeitig auch mal irgendwie, ich glaube, die Bild hat das geschrieben, so nach dem Motto, ja, der will sich da nochmal umgucken, hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl. Auch Heuer Fernandes, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da bald die Vertragsverlängerung bekommen, genauso wie bei Sebastian Schonlau. Denn die haben einfach auch sich alle nicht so verhalten wie jemand, der jetzt irgendwie gehen wird oder so. Also, ja. Weiß ich nicht, ob da wirklich noch was passiert. Bei Mo Heyer, ich glaube, da ist es ein bisschen davon abhängig, ob der HSV jetzt auf der Rechtsverteidigerposition eine Wunschlösung bekommt. Ob Castro Montes jetzt kommt oder nicht. Also, ich würde wahrscheinlich, Wenn ich Jonas Bold wäre oder wenn ich der HSV wäre, würde ich mich wahrscheinlich auf Castro Montes konzentrieren und vielleicht Elf Hartley einfach sein lassen und Mo Heyer quasi als Backup fürs zentraldefensive Mittelfeld nehmen, denn der kann da schon spielen. Das liegt ihm eher als die Rechtsverteidigerposition, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, ob man dann für den Elf Hartley noch Geld ausgeben muss.
Ja, also da kommen wir später auch nochmal zu. Das sehe ich aber grundsätzlich ähnlich wie du. Und ja, also bei Stefan, also Ambrosius, muss man auch einfach sagen, es gibt natürlich auch einfach Präferenzen, die man auch als Trainer hat oder die man auch als Spieler hat. Und da finde ich den Autovergleich auch ganz nett, so von dir so zu sagen, okay, es gibt halt Leute, die parken irgendwie lieber rückwärts ein, es gibt Leute, die parken lieber vorwärts ein und jemand, der gerne vorwärts einpackt, der passt halt dann vielleicht nicht, wenn nur Parkplätze sind, wo du rückwärts einparken musst. Und so kann das ja auch manchmal sein, dass der Spieler vielleicht eine andere Spielphilosophie oder eine andere Spielidee präferiert als das, was der Verein bzw. der Trainer dann eben spielen lässt. Und dann muss man halt gucken. Da sind ja natürlich auch Attribute. Stefan ist ja eher so alte Schule. Also das ist ja eher ein weniger, so nehme ich ihn zumindest wahr, weniger moderner Verteidiger mit einer schnellen Spieleröffnung, der vielleicht auch ein bisschen Tempo hat, vielleicht auch so ein bisschen als Gegenstück zu Schonlau, sondern Ambrosius kommt ganz stark über seine Physis. Und deswegen muss man dann auch gucken, ob das grundsätzlich passt. Aber wenn der Spieler erstmal Bock auf die Idee hat, dann würde ich ihm auf jeden Fall seine Einsatzzeit geben und dann wird man gucken. Ich glaube aber trotzdem, dass er vermutlich bis zum Ende des Transfersfensters und noch uns noch verlassen wird. Vor allen Dingen, wenn dann ein Schonlau zurückkommt, wenn sich ein Hadži Kadunić ein bisschen eingespielt hat, der jetzt ja ein sehr unglückliches Testspiel hatte für den HSV. Und
ja, wobei das
Ding bei Schonlau mache ich mir also da gar keine Sorgen.
Natürlich hat er den Ball da abgefälscht ins eigene Tor, aber ich finde, der hat ein super Spiel gemacht. Also natürlich, das Tor, das war einfach unglücklich, aber ich glaube, daran kann man das nicht festmachen. Ich finde, er hat ein richtig gutes Spiel gemacht und mir gefällt er richtig gut. Er hat auch im Trainingslager dann ja direkt sehr gute Leistungen gezeigt und das alles relativ schnell verstanden, auch wenn da, war es auch die Bild, glaube ich, weil Kai-Uwe Hesse, der...
Habt ihr euch im Trainingslager gesehen? Wart ihr irgendwie Essen bei Kerzenschein?
Also ich hatte ja mein kleines Aneinandergeraten mit ihm beim Pokalspiel der B-Junioren Viktoria gegen Niendorf. Bin ich ja kurz mal mit ihm aneinandergeraten. Und ja, ich habe ihn gesehen. Und wir waren dann den einen Abend essen. Und dann stand er draußen vorm Restaurant zusammen mit Valeria Witters. Da habe ich gedacht, jetzt will das Karma mich aber richtig hier von hinten. Und habe dann gesehen, dass nur neben uns noch ein Tisch frei war. Die kamen dann aber nicht rein. Also die sind dann irgendwo anders hingefahren. Aber da habe ich kurz gedacht, ach nö. Weil ich kann ja die Schnauze nicht halten. Ich bin einfach dann zu vorlaut und hätte das nicht auf mir sitzen lassen können wahrscheinlich.
Wer hätte es gedacht?
Wahrscheinlich hätte ich denen einfach irgendwie ein Bier ausgegeben. So nach dem Motto, hier Frau Witters, für die teure Rechnung damals, für sie ein Bier und für dich lieber Kai-Uwe, damit du wieder ein bisschen runterkommst. Ich weiß es nicht. Ja, also ja, gesehen, aber ganz, ganz große Bogen gemacht.
Okay. Ja, also ich bin mal gespannt, was das wird. Hast du beide Testspiele gesehen? Also wenn auch nicht live, aber hast du beide Testspiele gesehen?
Ja.
Ich fand das erste Testspiel gegen Viktoria Pilsen wirklich stark von uns. Viktoria Pilsen in den letzten Jahren immer mit um die Meisterschaft gespielt in Tschechien, teilweise auch Meister geworden. Auch immer mal wieder in der Champions League, letzte Saison in der Gruppe mit Inter Mailand, dem großen FC Barcelona und dem FC Bayern München. Und da 3-3 zu spielen, war schon nicht schlecht, vor allen Dingen, weil man das Spiel eigentlich hätte gewinnen können. Es war halt Tim Walter hat halt durchrotiert, alle haben mal gespielt und die Innenverteidigung bestand großer Zeit aus Jonas David und Valençon Berry. Das wird jetzt vermutlich eine Verteidigung sein, mit der wir nicht in die Saison gehen, die wir da nicht so häufig sehen werden. Deswegen, die Jungs haben es gut gemacht. Das 3-3 ist dann natürlich irgendwie unterm Strich ärgerlich, aber immerhin gegen den Champions League-Mannschaft. Und dann das zweite Testspiel gegen Salzburg. Da haben die halt, auch wenn die nicht mit ihrer ersten Garde gespielt haben, die Innenverteidigung hat einen Marktwert, der ist größer als der Kaderwert vom HSV, mit der sie da gespielt haben. Deswegen wehre ich mich da auch gegen die Begriffe, dass der HSV irgendwie gegen die Salzburger C11 verloren hat, die Regionalliga-Niveau hat. Das weit weg von der Realität.
Ja.
Und da sind wir ehrlich gesagt nicht großartig über die Mittellinie hinausgekommen. Moritz Heyer hat mich da den ein oder anderen Nerv gekostet. Ich war sehr überrascht, dass das irgendwie um 10.30 Uhr stattfand, aber ich habe gesehen, Salzburg hatte dann zu der Zeit irgendwie um 15, 16 Uhr noch ein zweites Testspiel.
Ja, der HSV musste den Flug kriegen.
Ja, guck mal, sowas kommt dann da eben auch dazu.
Es war tatsächlich Thema, auch am Abend vorher bei uns am Tisch. Und es ist aber so, der HSV, es gab einen Flug, der, glaube ich, um 12:45 ging. Und der andere war halt der, den der HSV dann genommen hat, um 16:45 oder irgendwie sowas, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da musste man einfach auch nochmal sicher gehen, dass man den Flieger auch kriegt.
Ja. Naja, nichtsdestotrotz hat man dann eben doch schon die Fehler aufgezeigt bekommen oder wo es vielleicht noch hakt, wobei man sagen muss, Salzburg, die sind seit 10 oder 11 Jahren Abo-Meister in Österreich und regelmäßig in der Champions League. Das ist natürlich nicht das Regal, mit dem sich der HSV irgendwie auf Augenhöhe messen kann. Und hat man okay gemacht, aber es wurden halt auch eiskalt aufgezeigt, wo es in der Mannschaft noch nicht passt.
Ja. Ja gut, aber für solche Sachen sind eben solche Testspiele auch da. Ich finde, es haben schon wieder sehr, sehr viele die beiden Ergebnisse, sowohl gegen Pilsen als auch gegen Salzburg, sehr, sehr hoch gehängt. Ich finde das in beide Richtungen nicht gut. Also weder positiv in die Superlative noch negativ in die Superlative, weil am Ende sind das eben Testspiele, wo eben auch beide Mannschaften was ausprobieren. Und man muss sich dann eben halt auch natürlich die Marktwerte angucken und auch die, nicht nur die Marktwerte, sondern eben auch, wie viel Spielzeit hat der Spieler zuletzt gehabt. Und Balon Zumberi zum Beispiel hat beim HSV zuletzt gar keine Spielpraxis gesammelt. So, außer natürlich in irgendwelchen Abschlussspielen im Training, was aber keine Wettbewerbsbedingungen sind.
Ja, hat mal irgendwie 5 Minuten in der zweiten Liga bekommen. Und wie gesagt, wir waren ja auch teilweise stark ersatzgeschwächt. Ein Schonlau hat nicht gespielt in beiden Testspielen. Und so, deswegen, ich halte auch Testspiele so, um da irgendwie eine Idee zu bekommen, wie die Saison läuft oder wie die nächsten Spiele sind oder so, halte ich auch echt für Bullshit, weil du siehst es häufig, in der Halbzeit wird der komplette Kader einmal durchgemixt.
Ja, du willst halt eigentlich in so einem Testspiel nur das sehen, was du zuletzt geübt hast. Also es ist so ein bisschen wie in der Schule, wenn du, keine Ahnung, irgendwie im, weiß ich nicht, im Geschichtsunterricht ist irgendwie die Französische Revolution dran. Und dann hast du 4 Wochen lang die Französische Revolution in den Geschichtsstunden und dann schreibst am Ende halt eine Arbeit drüber, wo das alles nochmal drankommt. Und so ist es eigentlich beim Testspiel auch, dass du eben versuchst, dann zu gucken, wer von den Spielern hat was irgendwie davon verstanden und behalten. So. Ja. Das ist wie eine Abschlussarbeit.
So,
das kann man natürlich sagen, ist keine gute Abschlussarbeit, aber im Fußball gibt es halt nicht immer nur richtig und falsch für dich selber, weil in der Geschichtsarbeit da schreibst du ja selbst so und hast halt keinen Gegner. Und im Fußball hast du eben halt einen Gegenspieler, der Also das ist schon nochmal ein Unterschied, aber am Ende des Tages willst du halt eigentlich nur sehen, dass das Grundprinzip verstanden wurde. Und wenn du, also ich finde dann auch, also Salzburg ist schon echt auch stark. Und dann in Anführungsstrichen nur 4-1. Die zweite Halbzeit war deutlich besser als die erste.
Es hätte auch höher ausgehen können für die Salzburger. Wobei man eben auch sagen muss, dann hat natürlich, wenn du irgendwie, ich glaube, wir haben zur Halbzeit 3-1 hinten gelegen. Dann zieht natürlich auch irgendwie keiner einen Sprint an. Keiner hat jetzt Lust, sich im letzten Testspiel kurz vor Saisonbeginn zu verletzen, wo wir vielleicht auch.
Das Trainingslager richtig anstrengend war. Ne? Das muss man, also mit 2 Trainingseinheiten am Tag, eine Woche lang, also die Beine, die werden schwer gewesen sein.
So. Das kommt dazu. Dann guck dir den Fall Ansisuhun an. Der Junge tut mir einfach richtig leid und ich wünsche dem nur alles Gute. Hat sich rangekämpft aus einer langen, schweren Verletzung, ist ein richtig guter Fußballer. Ja, und bricht sich halt im Trainingslager wieder irgendwie das Wadenbein an. Fällt jetzt wieder 3-4 Monate aus. Je nachdem, wie das läuft. Das Gute ist, dass er eben nicht operiert werden muss. Aber da ist ja auch dann die Frage, okay, wie lange kann so ein junger Spieler da noch irgendwie immer wieder diesen Step gehen? Du bist dran an der Mannschaft, du kriegst deine Spielzeit, verletzt dich wieder, bist ein halbes Jahr beispielsweise raus, wirst wieder 20 Schritte zurückgeworfen und dann wieder auf überhaupt diese Leistung zu kommen, wo du vorher warst und das immer wieder. Das ist so, so viel anstrengender, als wenn du fit bist und dir halt eben nur so Millimeter in Anführungszeichen dann auch mal fehlen, um an der Mannschaft irgendwie dran zu sein, weil der Junge kann sich halt jetzt wieder etliche Monate nicht zeigen.
Ja,
Ja. Zu Königsdörfer noch, und dann können wir den nächsten Themenbogen praktisch dahingehend aufmachen. Da habe ich mitbekommen, der war ein bisschen verwundert über die Berichterstattung, dass er irgendwie weg wollte. Er fühlt sich wohl selber beim HSV und auch in Hamburg sehr wohl. Ist aber natürlich aus sportlicher Sicht nicht mit seinem aktuellen Stand, mit seinem aktuellen Status zufrieden, was ich auch nachvollziehen kann. Und beobachtet die Situation natürlich. Ja, also ich glaube, auch wenn der gehen würde beim HSV, wäre es vielleicht eher eine Leihe, dass man sagt, okay, wir verleihen dich, kriegst ein bisschen Einsatzzeit, weil die Flügel sind aktuell mit Bakariata und Dompe besetzt. Dazu dann vorne im Sturm Robert Glatzel. Ja, und das sind halt die drei Positionen, wo ich Ramsey halt mit am besten sehe. Ich würde ihn jetzt nicht auf die 8 setzen. Tim Walter hat ihn ja teilweise auch als Außenverteidiger spielen lassen, was auch in meinen Augen nicht die beste Idee ist. Ja, und dann sind drei Positionen besetzt. Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Tim Walter jetzt mit einer Doppelspitze in die Saison geht oder im Laufe der Saison mal auf Doppelspitze umstellt. Punktuell vielleicht in einem Spiel mal, wenn man merkt, okay, der Gegner rührt Beton an und wir brauchen da jetzt irgendwie ein bisschen Durchschlagskraft. Aber so ganz im Allgemeinen glaube ich nicht. Und dann einfach mal gucken. Vielleicht verletzt sich auch noch jemand, was man natürlich nicht hofft, aber dann bist du natürlich auch ganz schnell irgendwie in der Situation, dass du dann da sein musst und liefern musst. Und das könnte vielleicht für so einen Königsdörfer auch eine Chance dann sein. Ja. Ja. Und jetzt, um praktisch auch das Trainingslager dann zu schließen, gibt es irgendwie eine Story, die du mit mir, mit den Zuhörern und Zuhörerinnen noch teilen möchtest? Irgendwas Witziges, irgendwas Besonderes?
Nö.
Ja, okay, dann nicht.
Also natürlich gibt es gibt sicherlich Stories, aber da sind auch Dinge bei, die kann und die will ich auch hier gar nicht erzählen. Ja. Also, weiß nicht, gab es irgendwas sonst, was man erzählen kann? Nö. Nichts Besonderes.
Irgendwas, was dir im Training vielleicht sonst aufgefallen ist? Heuer kann aus dem Stand 7,5 Meter hochspringen oder irgendwas?
Nee, also bis auf die Tatsache, dass halt das Coaching sehr intensiv war natürlich, vor allem auch für die Jungs wie Elijah Kran, die immer wieder gezielt gecoacht wurden. Und da haben wir dann nachgefragt, da ging es tatsächlich nicht darum, dass er jetzt irgendwie das nicht versteht, sondern man plant ihn halt ein für die Saison als klare Option und will halt einfach, dass der Junge den nächsten Schritt macht. Und daher wurde da halt intensiv dann auch dran gecoacht. Aber sonst, also Hadži Kanunić hat sich sehr schnell eingelebt, Ferrai auch. Und ja, das Einzige, was ich vielleicht sagen kann, ich finde es eigentlich ja immer ganz schön, aber irgendwie bin ich doch kein Freund davon, Mannschaftsabende. Denn wenn man sich anguckt, dass die Spieler da so ein bisschen reingeworfen werden eigentlich oder dass es dann Leute gibt, so Sandro Wagner war ja da und der unterhielt sich dann mit Jonas Bold in so einer kleinen, auf so einer Auswechselbank, die da stand. Die saßen da und haben sich unterhalten und dann gehen die Leute, während die sich unterhalten, gehen da Leute hin und wollen wollen Fotos und Unterschriften haben. Das finde ich einfach, das ist Fremdscham hundertprozentig. Also das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm, dass die Leute das nicht auf die Kette kriegen, die Leute dann in Ruhe zu lassen. Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich nicht. Also da sind zwei Leute im Gespräch und dann unterbricht man die, weil man ein Foto machen will und eine Unterschrift haben will. Das verstehe ich nicht. Total unangenehm.
Okay. Ja, gut, Sandro Wagner, der war natürlich im Trainingslager. Der ist jetzt beim DFB Trainer für die U20 und guckt dann natürlich danach nach Spielern aus der U20, wo dann beispielsweise halt so ein Tom Sanne reingehört oder dergleichen. Und hat sich dann einfach mal beim HSV blicken lassen. Und vielleicht sehen wir dann ja in Zukunft den ein oder anderen U20-Nationalspieler aus den HSV reinkommen. Einige gibt es da ja schon. Und ja, da bin ich gespannt. Dann würde ich sagen, machen wir das Trainingslager zu und gehen zum nächsten Punkt. Wie findest du das Auswärtstrikot? Das wurde ja jetzt die letzten Tage vorgestellt und hellblau, ja, ist okay, aber was ich an diesem Trikot wirklich, wirklich stark finde, sind die eingearbeiteten Rauten da drauf. Und ich weiß, dass ich mir das auf jeden Fall holen werde. Bei dem Heimtrikot bin ich mir noch unschlüssig.
Ich find's schick. Ich find's total schick. Also ich find's auch sehr, sehr viel besser als das Heimtrikot. Auch so bezeichnen. ja. Viel hübscher als das Heimtrikot. Definitiv.
Okay, warte mal. Ich guck mal auf meinen schlauen Themenzettel, ob ich noch was hab. Was ich auch geil finden würde, dich haben ja viele Leute oder die schreiben ja immer viele Leute an wegen deinem Retro-HSV-Trikot, wegen dem blauen, das du hast. Du weißt, welches ich meine?
Ja, sicher.
Ja.
Ich hab's am Schrank.
Und ich habe ja auch gerade ein Retro-Brasilien-Trikot von der WM 2002 an. Und was ich einfach geil finde.
Ich dachte jetzt, das wäre so ein Team-Shirt von Lidl, weil ich habe nur das Gelb gesehen.
Nee.
Lidl war ja gerade so in.
Brasilien mit 4 Sternen noch damals. Das ist natürlich für mich als Kind die erste WM, die ich so mehr oder weniger aktiv mitbekommen habe und damals noch nicht so viel Ahnung vom Fußball, wie es vielleicht heute. Und ich habe das WM-Finale damals gesehen zwischen Deutschland mit Carsten Ramelow und Brasilien mit dem brasilianischen Ronaldo. Und ich habe nicht so richtig verstanden, was die Brasilianer da machen, aber ich habe gesehen, die haben was Besonderes. Und das war so langsam der Zeitpunkt, wo ich mich in den Fußball verliebt habe. Und deswegen war es mir natürlich, also war es einfach eine Pflicht für mich, irgendwann dieses Brasilien-Trikot auch im Schrank zu haben. Das nur dazu. Aber was viele englische Mannschaften machen, ist, die haben immer so Retro-Trikots von Meisterschaften und besonderen Saisons im Fanshop zum Kaufen. Und das würde ich einfach auch geil finden, wenn der HSV so eine Retro-Kollektion hätte und du dann irgendwie das Trikot von 77 oder so, von 83 im HSV-Fanshop auch als neu aufgelegte Variante irgendwie bekommen würdest. Würde ich richtig abfeiern.
Ja, fände ich gut. Also, gerade wenn es dann mal so Originalteile sind oder so.
Ja, finde ich zumindest besser und ich glaube, das wäre halt auch für den HSV natürlich eine sich lohnende Sache. Es gibt da ja genügend andere Portale, wo man sich die sonst holen kann, aber dann zahlst du meistens auch immer viel Versand und so, weil die Firmen, weil die entsprechenden Unternehmen dann häufig irgendwie aus Großbritannien kommen oder so weiter. Und seitdem die nicht mehr in der EU sind, ja, ist das ja auch kostentechnisch nochmal alles angestiegen. Dazu nur ja. Das. Und jetzt so zu den Punkten Transfers. Ja, also ich würde auch, also wir haben das ja eben schon mit Elf Hadli angesprochen. Oder Elf Hadil, was ich auch schon gehört habe, wobei ich das Gefühl habe, das passt irgendwie mit der Schreibweise nicht. Aber gut. Boah, der HSV scheint ja wirklich an diesem Spieler großes Interesse zu haben. Und ich frage mich so ein bisschen, warum? Ja, also spielerisch ist er mir gar nicht aufgefallen. Ich habe von vielen Leuten auch gehört, die sagen, okay, ich bin irgendwie nicht daran gegangen, so, ich habe hier den Spieler und passt der zum HSV, sondern ich gehe über die statistischen Werte und sage, was für ein Spielerprofil brauche ich für den HSV? Und die sind dann darüber auf den Spieler gestoßen. Und das sind auch schon ein, zwei Leute, von denen ich das gehört habe, wo ich sage, okay, die haben Ahnung vom Fußball. Ja, und deswegen könnte ich mir das vorstellen, dass das natürlich dann auch matcht. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wir haben Jonas Meffert. Der Jonas Meffert fällt nicht durch große Ausfallzeiten auf. Dann hätte man Moritz Heier, der da spielen kann. Und dann könntest du eigentlich im Hintergrund einen Elijah Kran aufbauen, in meinen Augen, der vermutlich mit einer der besten Fußballer ist, die wir im HSV-Kader haben, im Alter von 19 Jahren.
Ja, ich denke mal, das Problem wird sein, dass man halt aufsteigen will, ne? Und dass man halt auf Nummer sicher gehen will.
Ja, tendenziell auch aufsteigen muss. So, also weil wir sind jetzt im sechsten Jahr zweite Liga und es wird halt von Jahr zu Jahr nicht einfacher. Und ich sag das ja jedes Jahr mit erhobenem Zeigefinger. Also die Leute, die sich beschweren, so, oh, nicht nochmal Dritter, nicht nochmal Vierter. Naja, wir werden irgendwann die Situation kommen, wenn wir nicht aufsteigen, wird der HSV irgendwann Zwölfter. Und dann werden wir uns freuen, dass wir die 5 Jahre hintereinander irgendwie immer oben mit da drin waren.
Also im bedeutungslosen Mittelmaß der zweiten Liga wie St. Pauli werden wir nicht verschwinden, das kann ich dir sagen.
Ja, ja, also entweder du steigst auf oder du gibst mal Tabellenplätze ab. Ja, also das ist halt dann der Lauf der Dinge.
Ja.
Ja. Oh, noch eine private Sache kann ich mit dir teilen. Vielleicht hast du da ja auch Lust drauf, dass wir uns irgendwann nochmal zusammen an den Trainingsplatz stellen. Und da den HSV beobachten, vielleicht, wir haben ja jetzt die neuen Mikros, da auch mal das ein oder andere kurze Interview führen, wenn möglich. Weil ich bin ja ein großer Fan von Ferro und ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich mir mal das Torwarttrikot holen soll und mir das von Ferro unterschreiben lassen soll, um mir das dann hier irgendwie eingerahmt an die Wand zu hängen. Und dafür müsste ich natürlich Ferro dann mal irgendwie auf dem Trainingsplatz oder am Rande des Trainingsplatz überfallen.
Ja, kann man machen, auf jeden Fall. Ja, also ohne den Überfall, aber fragen kannst du ihn bestimmt.
Ja, ja, ich habe gedacht, du kommst dann so als Komplize mit, aber wenn nicht, dann mache ich das auch kurz mal alleine.
Ja, also für den Überfall nicht, aber fragen können wir ihn ja.
Sehr schön. Ansonsten wäre das soweit mit meinen Themen. Hast du noch irgendwas? Wir stehen dann ja kurz vor der lang erwarteten Saisonanalyse.
Nee. Für heute nicht. Für heute nicht. Die Saisonanalyse machen wir noch. Wir haben ja noch den Podcast mit den Mädels im Hintergrund, den wir irgendwann nochmal machen. Haben wir schon verraten mit wem?
Nee, haben wir noch nicht.
Mit den HSV-Frauen. Und ja, wir zeichnen dann für euch jetzt noch auf die Saisonanalyse und den Ausblick auf den Start der zweiten Liga. Was ist denn mit meiner Stimme auf einmal los?
Ja, das weiß ich auch nicht. Generell sind wir voller Ideen, voller Projekte für den Podcast, für euch. Und da kommt noch ganz viel. Wir haben bald unsere 50. Podcast-Folge. Ich habe gestern mal nachgeguckt, das ist heute die 46.
Echt? Und
wir gehen mit großen Schritten auf die 50 zu, auf eine kleine Jubiläumsfolge, schwieriges Wort. Und generell wissen wir natürlich oder sehen es auch regelmäßig anhand unseren Zahlen, der Podcast wird überwältigend regelmäßig, überwältigend viel gehört. Und da haben wir auch schon mal auf Instagram kokettiert mit einer Ausgabe, wo wir einfach mal Danke sagen, vielleicht so eine kleine Fragenfolge einfach irgendwie machen. Die Ideen sind auf jeden Fall da. Es mangelt häufig an der Zeit. Der Nils fährt schon wieder in Urlaub. Also du warst doch gerade. Oder ist Trainingslager für dich beruflich gewesen?
Ja, schon so Hälfte, Hälfte, ne? Hälfte, Hälfte. Wir fahren jetzt nochmal eine Woche nach Sylt und dann ist danach ja auch wieder ganz normaler Betrieb.
Ja, vor allen Dingen, als du mir gesagt hast, dass du wegfährst übers Wochenende, habe ich erst gedacht, so, der Nils, der fährt aber doch jetzt nicht zum Rangers-Testspiel gegen den HSV. Da wäre ich sehr verwundert gewesen, weil du ja nicht für deine Auswärtsfahrten bekannt bist.
Ja, es ist halt immer mit dem Hund halt immer schwierig einfach. Ich kann halt nicht immer meiner Familie irgendwie hier ständig den Hund auf die Augen drücken, ist ja meiner.
Ja, hier, nimm mal, wobei, der Fiete ist so süß, das machen die Leute dann schon gerne, respektive dann deine Familie.
Unterschätzt das nicht, der ist in der Pubertät und macht momentan mehr das, was er will, als das, was er soll. Also, ja.
Kommt mir bekannt vor. So ist das, auch bei den jungen Hundemännern. Wenn man da ein bisschen freidreht.
Die Pubertät. Ja, So, dann würde ich sagen, ich glaube, ich muss meine Stimme schonen.
Ja, dann schmeißt dir eine
Yellow Voice.
Danke,
schöne
danke.
Ja. Voice, ja. Wir hören uns dann morgen. Wir zeichnen morgen für euch an dem Tag, wo jetzt heute diese Folge kommt. Also wir laden diese Folge hier wieder am Montag hoch. Am Mittwoch. Gott, jetzt hat der Kopf auch noch weg. Mittwochabend kommt diese Folge hier online. Jetzt gerade haben wir Dienstagmorgen, Dienstagmittag. Wir werden am Mittwochmittag dann was nehmen wir auf? Saisonanalyse?
Ja.
Die Saisonanalyse aufnehmen und danach den Ausblick. Und dann bekommt ihr eine Folge am Mittwoch, das ist der 19. Dann die nächste Folge am Freitag oder am Samstag. Und die Folge darauf dann, die mit dem Ausblick, die kommt dann nächste Woche Mittwoch.
Und dann startet ja auch schon die Saison. Dann gehen wir alle top vorbereitet in die neue Spielzeit und dann werden wir hier in 14 Tagen sitzen und mal gucken, wie so das Schalke-Spiel uns geerdet oder beflügelt hat.
Und was wir in dem Spiel tippen, hört ihr dann nächste Woche Mittwoch, gleicher Ort, gleiche Stelle, nur der HSV.
Nur der HSV, ciao, ciao.